Es ist noch nicht ganz Zeit für einen offiziellen Matchplan, aber zumindest für ein Update, denn es hat sich so einiges getan in der Winterpause. Ja, die Transferzeit, die läuft ja noch bis 6. Februar, bis zum Start in die Bundesliga-Frühjahrssaison. Ja, und wir halten euch mit unseren ausgewiesenen Experten auf dem Laufenden und beginnen beim LASK. Günther Meierhofer, was gibt's denn Neues bei den Schwarz-Weißen?
Ja, es hat sich ganz aktuell etwas getan. Der LASK hat Xavier Mbonyamba verpflichtet. Das ist ein großgewachsener niederländischer Innenverteidiger. Die Vorgeschichte ist die, er hat jetzt bei Volendam etwas weniger gespielt, weil er schon bekannt gegeben hat, dass er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Er ist talentiert, hat bei Barcelona im Nachwuchs gespielt, bei Chelsea im Nachwuchs gespielt. Die Karrierebremse, die große Karrierebremse war, dass eine Herzrhythmusstörung bei ihm festgestellt worden ist. Und jetzt hat er einen Defibrillator implantiert bekommen. Das ist eine Sache des Herzens, also dieser Wechsel. Er füllt eine Lücke aus, die noch offen war, weil der LASK mit der Umstellung auf die Dreierkette hat einen vierten Innenverteidiger gebraucht. Wenn einer ausfällt, dann hat zuletzt Melairo Bocada hinten ausgeholfen, den braucht man aber im Mittelfeld. Und zweitens ist es auch ein Vorgriff darauf, dass Modokeba Sissé ja im Sommer den LASK verlassen wird in Richtung Aston Villa. Also insofern, das war praktisch ein Muss, ein Pflichttransfer. Diesen Transfer hat man jetzt abgehakt. Man hat auch eine kleine Ablösesumme bezahlt, die unter dem Marktwert von 1 Million Euro liegt, nämlich deutlich unter dem Marktwert von 1 Million Euro, weil eben der Vertrag im Sommer sowieso ausgelaufen wäre. Es ist ein Vorgriff, wie gesagt, auf Sommer und gleichzeitig ist er eine Soforthilfe. Also es ist nicht anzunehmen, dass er sich gern hinter den gesetzten drei hinten anstellt, sondern der wird schon Druck machen. Und insofern muss man sehen, wie er sich hier einfindet. Auf alle Fälle hat er ein halbes Jahr dann Anlaufzeit und im Sommer dann wird er wahrscheinlich, wenn er entspricht, fix eingeplant sein für die Dreierabwehrkette.
Abseits dieses Pflichttransfers Innenverteidiger, wo sucht der LASK aktuell noch?
Ja, suchen. Möglicherweise will der LASK noch im Mittelfeld etwas tun, auf der defensiven Mittelfeldposition, die momentan Melairo Bogarde ausfüllt. Adesina hat sich noch nicht durchsetzen können. Kann sein, dass der noch den LASK verlässt, weil aus dem Balkan gibt's noch Anfragen. Dort hat er sich einen guten Namen gemacht. Beim LASK hat er noch nicht so richtig Fuß fassen können. Und Ismaila Koulibaly ist halt relativ oft angeschlagen und auch nicht der rustikalere Spielertyp. Also ist mehr ein Passspieler. Vielleicht sucht sich der LASK da noch einen. Wobei, das muss man auch sagen, Xavier Mbonyamba kann auch diese Position spielen. Mbonyamba hat ein großartiges Passspiel für einen Verteidiger mit dieser Größe, ist über 1,90 groß. Also könnte mehr oder weniger zwei Fliegen mit einer Klatsche sein in diesem Fall. Werden wir sehen, was da rauskommt. Aber kann sein, dass der LASK auf dieser Position noch etwas tut. Und wenn noch einer geht, weil ein unmögliches Angebot kommt, also ein Angebot, das man unmöglich ablehnen kann, dann wird natürlich auch irgendwo noch nachgebessert werden müssen.
Das war der erste Zugang. Und wenn wir da jetzt auf die Abgänge schauen, da gab es schon einige Prominente, die sich verabschiedet haben, unter anderem Valon Berisha und auch Leni Pintor. War das irgendwie die logische Folge, weil sie haben ja nicht wirklich viel Rolle gespielt mehr beim LASK?
Ja, es ist ganz logisch. Bei Leni Pintor hat in dieser Zeit beim LASK hat er nie richtig Fuß gefasst in der Mannschaft. Er hat keine zwei Startelf-Einsätze hintereinander zusammengebracht, ist sehr, sehr oft verletzt. Da war die Trennung folgerichtig und dass man mit Eyüpspor einen Club gefunden hat in der ersten türkischen Liga, das ist für ihn außerordentlich gut. Jetzt kriegt er dort eine neue Chance. Valon Berisha hat eine kleine Rolle gespielt beim LASK, er spielt mit viel Einsatz und mit viel Eifer, aber der Eifer geht oft in die falsche Richtung, beziehungsweise er geht Wege, die er nicht gehen sollte. Also er will alles für die Mannschaft geben, aber da verläuft er sich manchmal. Dann muss man natürlich auch dazu sagen, er ist einer von den Besserverdienern beim LASK. Und wenn er dann kaum spielt, das ergibt für niemanden einen Sinn. Und für ihn ergibt es keinen Sinn, weil er möchte für den Kosovo im WM-Playoff spielen. Und wenn er jetzt beim LASK keine Chance bekommt und kaum zur Spielzeit kommt, ist das keine gute Vorbereitung. Dasselbe gilt natürlich auch für Brian Teixeira, der im Hinterkopf sicher noch die Kapverden hat, die auch bei der WM dabei sind. Und er hat ja schon in diesem Nationalteam gespielt. Beim LASK natürlich keine Chance, weil, als er verpflichtet worden ist, hat der LASK noch unter João Sacramento mit klaren offensiven Flügelspielern gespielt. Diese Position gibt es jetzt unter Didi Küba gar nicht mehr. Also er ist kein Flügelverteidiger, er ist kein Mittelstürmer. Also würde es ganz schwierig werden für ihn, wenn er bleibt. Auch da soll es Interesse geben. Wird sehen, was da herauskommt.
Relativ weit oben auf der Gehaltsliste wird wohl auch Maximilian Entrup zu finden sein. Und es gibt immer Gerüchte in alle möglichen Richtungen. Wir haben auch darüber berichtet, dass man nicht genau weiß, in welche Richtung es eben gehen könnte bei Entrup. Bleibt er beim LASK?
Ich gehe davon aus, dass er beim LASK bleibt. Also das Gerücht mit der Austria, das wage ich sehr, sehr zu bezweifeln, beziehungsweise ich weiß, dass es ganz schwierig sein wird, das ist auch ganz logisch zu erklären. Wieso sollte der LASK Maximilian Entrup, einen möglichen Teamstürmer, an einen Konkurrenten um einen Platz in den Top 6 verleihen, das soll man bei dem Thema verleihen, weil er dann gegen den LASK spielt und gegen den LASK Tore schießen kann, das wäre nicht besonders klug. Die zweite Möglichkeit ist, jeder Spieler hat ein Preisschild. Wenn jetzt die Austria käme mit einem Angebot über 1 Million Euro, vielleicht etwas mehr, dann würde der LASK ihn ziehen lassen, aber woher soll die Austria 1 Million Euro haben? Also das kann ich mir ganz schwer vorstellen, außer da kommt irgendein ein Investor daher. Das kann ich ganz schwer vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass es aus dem Ausland vielleicht noch Interesse gibt. In Österreich schließe ich es fast aus. Ich glaube aber auch, dass er sich vorgenommen hat, sich beim LASK durchzusetzen. Wieso sollte er jetzt flüchten? Er hat in der Nationalmannschaft gespielt. Gut, er hat jetzt im Herbst, hat er kein Tor erzielt, er ist hinten dran gewesen, weil er von Anfang an einen Rückstand hatte durch seine Verletzung in der Vorbereitung. Jetzt in dieser Vorbereitung, in der Wintervorbereitung, war er topfit, hat sich näher herangearbeitet, er wird seine Einsätze bekommen, und dann muss er halt zeigen, was er drauf hat. Also, ich würde den Maximilian Entrup nicht abschreiben beim LASK.
Stichwort Gerüchte noch zum Abschluss. Zuerst das Bangen, dann die Entwarnung. Und Gerüchte sind ja dann auch oft ins Laufen geraten, wenn es mögliche Verletzungen passieren. Was ist denn bei Moses Usur da genau vorgefallen?
Ja, Moses Usur hat bei einem Testspiel in der Türkei, beim Trainingslager, hat er sich nach einem Abschluss, nach einem langen Schritt, oder er hat sich gestreckt, damit er mit dem linken Bein aufs Tor schießen kann, hat er sich aufs Knie gegriffen und da war ein bisschen Unsicherheit da, das linke Knie, da ist schon mal der Kreuzbandriss passiert. Er spielt auch immer mit einem Tape unterhalb des Knies, also da passt man natürlich besonders gut auf und schaut zweimal, dreimal, viermal hin. Und er hat dann das Trainingslager vorzeitig abgebrochen und Linz hat dann, der Mannschaftsarzt Hochkatra hat dann gesehen, es ist nichts, es ist nur ein muskuläres Problem. Das wird sich sehr schnell lösen. Er wird in den kommenden Tagen wieder ins Training einsteigen. Die Form hat er und die paar Tage fehlen werden kein Problem sein.
Abschließend noch, der LASK hat auch in den Testspielen dort weitergemacht, wo er aufgehört hat. 3 Testspiele gab es, 3 Siege. Das heißt, da läuft alles oder dürfen wir das freilich nicht überbewerten?
Natürlich hat der LASK Schwung aus dem Herbst mitgenommen und diesen Schwung hat er jetzt im Trainingslager gehalten. Jetzt haben wir am Freitag noch 2 Testspiele gegen Amstetten und gegen St. Pölten. Zählen tut es aber dann am 30. Jänner, wenn Blau-Weiß der Gegner im Cup-Viertelfinale ist. Man kann noch so viele Tore in der Vorbereitung schießen. Es zählt nicht mehr, wenn es richtig losgeht.
Wir werfen jetzt den Ball in Richtung Innviertel. Dort hat man ja vor dem Jahreswechsel den Poker gewonnen. Maximilian Senft bleibt Trainer. Ja, und offenbar hat die SV Ried nicht nur Sturm Graz abblitzen lassen. Thomas Streif, bitte.
Ja, hallo Klaus. Ich nehme an, du sprichst jetzt auf Antonio van Wyk, den südafrikanischen Offensivspieler, an. Da hat es definitiv Angebote gegeben. Also unseres Wissens nach wurde das auch abgelehnt. Da ist so ein bisschen im Rieder Umfeld, ist oder war die Rede von Richtung wirklich Angebot, Richtung Transfer, Rekordtransfer, der liegt bei Ried Puh, ich würde sagen, bei knapp 750, zwischen 750 und 800.000 Euro. Also, das wäre dann schon ein großer Batzen Geld gewesen, wenn es denn dann wirklich so gekommen wäre. Es ist aber nach wie vor so, es gibt Angebote für den Antonio von Weck, die liegen auch nach wie vor auf dem Tisch. Ich glaube jetzt aber nicht, dass sie da jetzt noch was tun wird. Ich glaube, in Österreich läuft das Transferfenster. Klaus, du weißt das sicher besser. Ich glaube, bis 6. Februar. Also es wäre schon überraschend, wenn es da jetzt tatsächlich noch zu einem Transfer kommen würde. Völlig ausschließen würde es wieder auch nicht.
Ja, neben Van Weyck, da hat sich ja Kingston Mutandwa vor allem hervorgetan mit 8 Saisontreffern. Was gibt's da bei ihm Neues? Kann man davon ausgehen, dass er länger noch im Innviertel bleibt?
Ist die Frage. Es ist erstaunlich, es war ja in Österreich auch diese Marktwertveränderung auf Transfermarkt. Er hat jetzt einen Marktwert von 2 Millionen Euro. Kann mich nicht erinnern, dass man in der jüngeren Vergangenheit einmal einen Spieler gehabt hätte oder einen Kader gehabt hätte mit einem derart hohen Marktwert. Klar, das ist natürlich nur eine Zahl. Ob er noch länger da sein wird, puh, das ist schwer zu sagen. Also jetzt im Frühjahr auf alle Fälle, aber er ist ja ausgeliehen vom Serie A-Club Italien Cagliari. Mit Cagliari, da gibt es eine Option, also der ist ausgeliehen, aber Ried könnte oder kann den Spieler für eine fix ausgemachte Summe verpflichten. Die liegt, so ganz genau sagt es keiner, ich würde sagen knapp unter 1 Million Euro. Realistisch ist da vielleicht so zwischen 800 und 900.000 Euro. Das heißt, Ried könnte Mutandwa um diesen Betrag verpflichten. Sobald dieser Vertrag dann unterschrieben ist, würde parallel eine zweite Option schlagend werden. Das ist eine sogenannte, ich nenne es jetzt einmal Rückkaufsoption für Cagliari. Die könnten den Spieler dann wieder zurückholen. Das wäre natürlich für die SV Ried mit einem ja durchaus beträchtlichen Gewinn verbunden. Wie hoch die Summe ist, das kann man nur schätzen. Das, keine Ahnung, mögen vielleicht 1,5 Millionen Euro sein, dann würde Ried, wenn man das jetzt einmal so rechnet, vielleicht einen Gewinn machen zwischen 600.000 und 700.000 Euro. Das war damals, glaube ich, eine Bedingung auch vom italienischen Verein, um den Spieler auch an Ried zu verleihen. Ja. Der hat da sehr gut eingeschlagen und wenn man in Österreich, und das traue ich ihm auch zu, 15 Saisontore erzielt, 8 hat er ja schon, wie du gesagt hast, ja, da ist man dann sicher auch für andere Vereine interessant. Ob er jetzt dann über den Sommer aus in Ried bleibt und ob dieses Kaufgeschäft überhaupt zustande kommt, das wird sich zeigen. Ich glaube, die Verantwortlichen haben schon einmal angekündigt, im Laufe des Frühjahrs oder Ende Februar nach Italien zu fliegen, um dort mit den Verantwortlichen von Cagliari zu sprechen.
Ja, aber fix ist auf jeden Fall, dass die Offensive der SV Ried weiterhin belebt wird, und zwar mit Egosa Eiso-Wiren. Der kommt vom FAC, 20-Jähriger. Was erwartet sich die SV Ried von ihm?
Ich glaube einiges. Der Spieler bekommt sicher jetzt Zeit, sich auch hier zu akklimatisieren, an die erste Liga zu gewöhnen. Aber man hat da, glaube ich, schon 150.000 Euro in die Hand genommen. Das mag jetzt im internationalen Fußball nicht noch viel klingen. Für die SV Ried ist es doch einiges an Geld. Man hat sehr, sehr selten mehr für einen Spieler ausgegeben. Man könnte vielleicht diesen Transfer sogar ein bisschen perspektivisch sehen. Ich glaube, es ist jetzt nicht, oder man rechnet damit, dass es schon möglicherweise spätestens im Sommer dann den Abgang von Antonio van Weyck geben könnte. Und naja, dann ist man dann vielleicht auch schon gut aufgestellt mit dem Neuzugang, der wirklich beim FAC eine hervorragende Herbstsaison gespielt hat. Das untermauern auch seine Statistiken. Er war ja auch beim U21-Team dabei, ist da noch nicht zum Einsatz gekommen. Aber ja, die SV Ried will hier offenbar auch diesen Weg mit jungen österreichischen Spielern weitergeben. Man hat ja derzeit, also inklusive ihm, glaube ich, dann 4 Spieler im U21-Nationalteam, also Joni Meier, Peter Kiedl und Fabian Rosdorfer.
Stichwort Abgänge, aber einer, der wird oder hat die SV Ried jetzt fix verlassen. Prominenter Name kann man, glaube ich, sagen, Marc Grosse, und zwar in Richtung GAK. Hat sich das abgezeichnet?
Das hat sich abgezeichnet, vor allem natürlich schon in den letzten Wochen der Herbstsaison. Da dürfte es intern mit dem Trainer was Genaueres, weiß man nicht. Das hat auf alle Fälle, glaube ich, nicht mehr so gepasst. Man muss einmal eines ganz klar sagen, Marc Grosse hat einen riesengroßen Anteil gehabt an den jüngeren Erfolgen der SV Ried. Er war Spieler der Saison in der vergangenen Zweitligasaison, also in der Aufstiegssaison, hat er an sich auch ab dem Sommer Ich erinnere nur an die Tore beim Derby gegen den LASK, da auch seinen Teil dazu beigetragen. Gut, ich brauche jetzt das Fußballgeschäft, glaube ich, nicht erklären. Das hat jetzt aus welchen Gründen er immer nicht mehr zusammenpasst. Drum ist jetzt auch dieser Wechsel zum GRK zustande gekommen. Ja, der Vertrag von Marc Rossi wäre noch bis Sommer gelaufen. Also ich glaube nicht, dass man da den Geldspeicher von Dagobert Duck auffüllen kann mit der Transfersumme, also mit dem Transfererlös. Das wird relativ ein geringer Betrag sein. Also das ist, würde ich jetzt sagen, sind keine 100.000 Euro.
Wird es, Thomas, noch Veränderungen geben im Kader? Und wenn ja, auf welcher Position?
Gut, das Transferfenster ist noch knapp ein bisschen mehr als 2 Wochen jetzt offen. Da kann sich was tun, da kann sich ja immer unerwartet was tun, von dem man jetzt einmal nicht unbedingt ausgeht. Es wird Veränderungen geben. Der Spanier Eker Inarritu, der ist noch immer da. Er ist zwar nicht mehr Teil im Mannschaftstraining, war auch nicht im Trainingslager mit. Da arbeitet man noch immer irgendwie an einer Lösung. An was das genau scheitert, weiß ich nicht. Spielt keine Rolle mehr, wird auch nicht mehr im Kader sein. Und ich nehme an, man wird da jetzt nur, sage ich mal, in dieser oder in der nächsten Woche eine Lösung finden. Es wird auch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit noch zumindest einen Neuzugang geben. Das wird sein auf der linken Seite, so die Position von Philipp Bommer, der übrigens zuletzt an einer Schambeinentzündung laboriert hat. Der soll aber jetzt am Freitag beim Testspiel wieder erste Minuten sammeln. Auf dieser Position, da ist man auch in konkreten Gesprächen mit einem oder mehreren Spielern, das weiß ich nicht. Aber da links wird sich was tun. Das Profil ist also wirklich ein Spieler, der auf der linken Seite, ich glaube, sowohl offensiv als auch defensiv universell einsetzbar ist.
Du hast die Verletzung jetzt von Poma angesprochen. Wie ist die Testspielphase ganz allgemein gelaufen für die SV Ried?
Ich glaube gut. Ich habe heute auch mit Wolfgang Vierler, dem Geschäftsführer Sport, gesprochen. Es gibt abgesehen von Philipp Bommer jetzt keine Spieler, die verletzt sind. Das ist einmal sehr, sehr positiv. Kann natürlich noch immer passieren, was man nicht hoffen will. Die Testspielphase wird jetzt abgeschlossen am Freitag. Zum Mittag um 12 Uhr testet man gegen den tschechischen Zweitligisten Dynamo Budweis, beliebter Testspielgegner für die SV Ried. Ehe es dann am Abend, ich glaube um 17 Uhr, dann ein Testspiel gegen Austria Salzburg, also den Aufsteiger in die zweite österreichische Liga geben wird. Das erste Testspiel findet in der BWT Oberösterreichische Arena statt und das Abendspiel dann mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit aufgrund der Polarkälte auf dem Kunstrasen im Klaus-Reutinger Stadion. Und Ziel ist es, dass quasi der gesamte Kader da 90 Minuten zum Einsatz kommen soll.
Das große Thema bei den Blau-Weißen ist der neue Mann auf der Trainerbank. Michael Köllner hat den Tabellenletzten übernommen und soll ihn vor dem Abstieg retten. Raphael Watzinger, was kann man denn nach 3 Testspielen über Blau-Weiß unter Köllner sagen?
Testspiele zu bewerten ist immer ganz schwierig. Man weiß nie, was in der Woche davor trainiert wird, wie intensiv es war. Man kann auf jeden Fall sagen, die bisherige Vorbereitung war sehr intensiv, was man so hört. Es wird mehr trainiert, also es gab mehr Einheiten bisher als in der Vergangenheit. Auch die Dauer der Einheiten war länger. Und das spiegelt sich natürlich dann auch in den Testspielen wieder, dass da wahrscheinlich nicht jeder bei absoluten vollen Kräften war. Man konnte aber sehen, ja, das höhere Anlaufen ist auf jeden Fall wieder gefragt. Bisschen back to the roots, wie Blau-Weiß, was Blau-Weiß früher ausgemacht hat. Defensiv die Kompaktheit steht auch im Vordergrund. Wirklich wieder jedes Duell verteidigen zu wollen. Diesen Spirit, den wollte Michael Köllner hineinbringen. Und ja, bisher waren es 3 Testspiele, 3 Remis. Kann man jetzt sehen, entweder Glas halb leer oder halb voll. Man hat nicht verloren und so nehme ich es jetzt einmal an. Ja.
Das heißt, back to the roots heißt die Spielweise, da hat man sich jetzt wieder ein bisschen orientiert in Richtung Gerald Scheiblehner. Habe ich das richtig verstanden?
So kann man es sagen, ja. Es wird wieder intensiver gespielt, geradliniger, schnörkelloser, schnell umschalten, hinten dicht machen. So will man zum Erfolg wieder kommen.
Hinten dicht machen mit 3 Verteidigern?
Ich glaube nicht, dass sich an dem System, an der Ausrichtung Gravierendes ändern wird. Es wird auf jeden Fall mit dem 3-4-3 gespielt werden. Natürlich kann es die eine oder andere Partie geben, wo vielleicht auf ein anderes System zurückgegriffen wird, weil man sich an den Gegner mehr anpassen will. Aber dieses 3-4-3 ist auf jeden Fall die Stammformation.
Was sehr schmerzhaft ist, es braucht eine neue Nummer 1. Ich glaube, so viel steht fest. Da hat sich ja Viktor Beier schwer verletzt, die Achillessehne gerissen in einem Testspiel. Was jetzt?
Na, was jetzt? Jetzt wird eine neue Nummer 1 gesucht und diese wird auch kommen. Wer es jetzt ist, das kann man aktuell noch nicht sagen. Mein Informationsstand ist, dass man schon gewillt ist, dass dieser gegen den LASK im ersten Pflichtspiel im Tor stehen wird. Und wenn er das soll, dann sollte er zumindest bis zum Anfang der nächsten Woche auch in Linz eintrudeln. Namen werden mehrere kolportiert, einige kann man schon ausschließen. Ein Zizan Stankovic zum Beispiel war bei Salzburg, wurde blau-weiß angeboten, ist aber kein Thema. Herumgeschwirrt ist auch der Name von Nico Mantel, war auch in Salzburg einmal deutscher Keeper, der aktuell in Portugal tätig ist. Ja, mit dem soll sich blau-weiß beschäftigen, aber es gibt auch einen eher größeren Namen, oder Namen vielleicht jetzt nicht, aber einen, der aus einer besseren Liga kommt, wo man auch dran ist. Also ja, da werden die nächsten Tage entscheidend sein. Ich glaube aber auch nicht, dass jetzt gegen die Admira am Samstag da der neue Tormann schon da sein wird.
Aber wird es abseits der Tormann-Position noch Veränderungen geben? Und wenn ja, auf welcher Position?
Ja, Veränderungen, wenn alles nach Plan geht, wenn die Wünsche so aufgehen, wie es sich Blau-Weiß-Sportchef Christoph Schausfenter so ausmalt, dann soll es natürlich noch Veränderungen geben. Wir haben eh schon berichtet, ein zusätzlicher Verteidiger wird gesucht, hat jetzt aktuell aber, glaube ich, nicht die oberste Priorität. Meines Wissens wird auch nach einem zentralen Mittelfeldspieler gesucht. Da gibt es schon Kandidaten, wo man relativ weit ist. Ich glaube, das hat neben der Tormann-Position schon auch mehr Priorität. Und dann gibt es natürlich Spieler, weil der Kader ist jetzt schon ziemlich groß, denen man auch schon nahegelegt hat, dass es wahrscheinlich schwierig wird, auch unter dem neuen Trainer. Wenn ich mir so die Testspiele ansehe, dann fallen mir zwei Namen sofort ein. Das ist der Joao Luiz, hat jetzt in den letzten zwei Testspielen überhaupt nicht gespielt. Auch der Oliver Welling hat keinen Einsatz. Also schaut es für mich eher nach Trennung aus, wenn es für diese Spieler auch Möglichkeiten gibt.
Aber sollte noch jemand kommen, dann sprechen wir von einem Spieler, der sofort helfen soll und nicht von einem Ergänzungsspieler.
Ja, ein Spieler soll im Idealfall immer sofort helfen. Also in der jetzigen Situation bringt es überhaupt nichts, den Kader noch weiter aufzublähen. Meiner Meinung nach ist er schon groß genug. Jetzt helfen nur noch Unterschiedsspieler in der aktuellen Lage, in der sich Blau-Weiß befindet. Und ja, da wird man sehen, diese Unterschiedsspieler im Winter zu finden. Da ist der Transfermarkt doch etwas anders als im Sommer. Geht meistens wirklich nur über Laien. Spieler, die was bei größeren Clubs einfach nicht zur Spielpraxis kommen. Das ist für mich die einzige Möglichkeit, dass Blau-Weiß hier an Spieler kommt, die ihnen in der jetzigen Lage auch helfen können.
Mit Michael Köllner gibt es eben einen Mann, der den Verein jetzt vor dem Abstieg retten soll und muss, vielleicht kann man das so sagen. Hat man Köllner schon ein bisschen besser kennengelernt, auch was seine Methoden betrifft?
Die Medien haben ihn bis auf die Antrittspressekonferenz noch nicht besser kennengelernt. Er ist da eher sehr verschlossen, hat auch bisherige Anfragen eher abgewehrt, weil er sich vor allem auf das Sportliche jetzt einmal konzentrieren will, was man so von der Mannschaft hört. Natürlich gibt es da schon auch gewisse Methoden. Eine wurde mir erzählt vom Trainingslager zum Beispiel, so die richtigen Teambuilding-Maßnahmen hat er auch selber gesagt, von denen hält er nichts, aber bei ihm gibt es immer einen Kinoabend, den hat es auch bei Blau-Weiß gegeben. Da haben sie sich ein Netflix-Drama angesehen, The Beautiful Game heißt dieser Film. Geht es um eine Obdachlosenmannschaft, wo vor allem ein Spieler im Vordergrund steht, der eher schwer zu handeln ist und mit der Zeit aber bei dieser Weltmeisterschaft dort erfahren muss, dass es nur als Team funktioniert, Erfolg zu haben. Diesen Film haben sie sich angesehen und hat mir der Michael Köllner gesagt, da hofft er, also er nützt solche Kinoabende immer wieder dafür und sucht auch Filme aus, dass sich seine Mannschaften da auch etwas rausziehen können aus der für die persönliche Situation. Ja, und was man auch gehört hat, hat der Michael Köllner uns ja auch erzählt bei der Antrittspressekonferenz, er ist ein gläubiger Christ. dürfte seinen Spielern auch in dieser Hinsicht schon einiges mitgegeben haben, auch von der Bibel. Also ja, sehr spannend alles.
Vielen Dank für dieses Update zur Winterpause. Ganz offiziell geht's dann nächste Woche los mit dem Cup-Viertelfinale. Am Freitag dann das Linzer Derby LASK gegen den FC Blau-Weiß Linz und am Samstag empfängt die SV Ried Rekordmeister Rapid. Am Donnerstag gibt's daher eine neue Folge. Unbedingt einschalten, wenn ihr nichts verpassen wollt. Da gibt's alles, was ihr über den Auftakt ins Frühjahr wissen müsst. Wir freuen uns drauf. Bis dahin. Beim Matchplan der oberösterreichischen Nachrichten auf TV1, auf Nachrichten.at, auf YouTube und überall dort, wo es Podcasts gibt.